HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Schon der Weg zu diesem Interviewpartner ist abenteuerlich. Das kahle Bürogebäude am Rande von Erfurt verrät nicht, dass hier ein Nachrichtendienst arbeitet. Mein Handy muss sich ausschalten, der Fahrstuhl nach oben verlangt den Fingerabdruck eines Mitarbeiters. Dann bin ich im Büro von Stefan Kramer, Chef des Verfassungsschutzes von Thüringen. Eine Behörde, der nach dem Auffliegen der NSU-Terroristen vor 5 Jahren komplettes Versagen vorgeworfen wurde. Seit einem Jahr bemüht sich Stefan Kramer hier als Präsident um einen Neuanfang und bringt eine ungewöhnliche Biografie mit ins Amt. Herr Kramer, seit gut einem Jahr sind Sie hier Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen. Wir sitzen in Ihrem Büro im 8. Stock eines Gebäudes mit Blick auf aufgehübschte Plattenbauten, kann man so sagen, eher am Rande von Erfurt. Wenn man Ihnen das vor 2 oder 3 Jahren gesagt hätte, dass Sie mal als Verfassungsschutzpräsident in Thüringen landen würden, was hätten Sie da gedacht?
Ich hätte wahrscheinlich gelacht und hätte Sie für verrückt erklärt. Aber ich habe in meinem Leben gelernt, dass es manchmal Überraschungen gibt, die man sich im Traum nicht hätte denken können.
Sind Sie denn insoweit angekommen, dass Sie sich nicht mehr jeden Morgen fragen, was mache ich hier eigentlich?
Ich bin angekommen im Amt, nicht nur wegen der Druckbetankung, weil man natürlich als Quereinsteiger versuchen muss, relativ schnell auf die Inhalte eingehen zu können und zu wissen, was man hier tut. Weil das Letzte, was das Amt braucht, ist jemand, der den Laden behindert, statt ihn sozusagen noch mit nach vorne zu bringen.
Es gab ja, als Sie das Amt angetreten haben, vor gut einem Jahr jede Menge Vorbehalte. Ich habe mal die wichtigsten Argumente, die gegen Sie als Präsident des Amts für Verfassungsschutz in Thüringen sprechen, aufgeschrieben und reiche Ihnen die jetzt nach und nach rüber und bitte Sie, das einfach kurz vorzulesen und zu kommentieren.
Stefan Kramer hat in der Vergangenheit selbst die Abschaffung des Verfassungsschutzes gefordert. Das ist richtig, und zwar insbesondere im Zusammenhang mit dem NSU-Skandal. Allerdings habe ich natürlich feststellen müssen, dass Abschaffen eine Sache ist, aber die Aufgaben muss ja jemand übernehmen. Und solange sich keine gute Organisation oder Behörde gefunden hat, die Aufgaben so umfassend übernehmen kann, müssen wir es, glaube ich, zunächst mal mit einem Reformprojekt versuchen. Und das fand ich wiederum sehr spannend, an diesem Reformvorhaben mitzuarbeiten. Wir sind immer noch im Projekt drin, also insofern ist es nach wie vor spannend.
Zweiter Punkt ist dieser hier.
Stefan Kramer hat einen Hochschulabschluss als Sozialpädagoge, aber kein abgeschlossenes Jurastudium. Ja, das zielt auf die Frage ab, dass der Präsident des Amtes in der Regel ein Volljurist sein sollte, also mit beiden juristischen Staatsexamen und damit der Befähigung zum Richteramt, aber eben sein soll und nicht muss. Es gibt also die Möglichkeit, hiervon durchaus abzuweichen. Ich habe deutlich gemacht, dass ich in der Tat nicht abgeschlossen habe, das Jurastudium, aber bis auf meinen letzten großen Schein und dann die Examen alles hinter mich gebracht habe. Im Übrigen habe ich eine ganze Reihe von sehr kompetenten Juristinnen und Juristen hier im Hause, also dass der juristische Sachverstand wirklich ausgeprägt ist. Aber ich sage auch auf den Erfahrungen aus dem NSU, dass wir insbesondere, was andere Wissenschaftsgebiete angeht, nämlich Sozialwissenschaften, nämlich Religionswissenschaften und Politikwissenschaften, doch durchaus dünner aufgestellt sind. Und es kann ja nicht schaden, nach den Erfahrungen der letzten Jahre, wo in der Regel immer Juristen das Amt geführt haben, auch in den Krisensituationen, um nicht zu sagen bei den Skandalen, wenn es diesmal eben kein Jurist ist.
Und eine dritte Karte bekommen Sie auch noch mit einem Argument, was Ihnen entgegengehalten wurde bei Ihrem Amtsantritt.
Stefan Kramer hat sich bis 2014 als Generalsekretär des Zentralrats der Juden in viele politische Debatten eingemischt. Das ist richtig. Es war auch Teil meiner Aufgabe als Generalsekretär, denn Generalsekretäre sind ja für gewöhnlich jetzt nicht unbedingt die Kettenhunde, aber auch zumindest mehr als nur Verwaltungsleiter. Dass das zum Teil auch in meinem früheren Verband, dem Zentralrat, nicht immer nur auf große Freude gestoßen ist, wenn ich mich mit politischen Debatten eingemischt habe. Daraus mache ich auch kein Geheimnis, aber ich denke, manches Mal habe ich sicherlich auch damals über das Ziel hinausgeschossen. Aber ich sage immer, nur wer gar nichts macht, macht keine Fehler.
Man erinnert sich ja in Hessen noch an den Wahlkampf 2008 des damaligen Ministerpräsidenten Roland Koch. Dem haben Sie attestiert, als er das Thema ausländische kriminelle Jugendliche ansprach, einen Wahlkampf fast auf dem Niveau der NPD zu führen. Also Sie waren meinungsfreudig.
Das stimmt, ich war meinungsfreudig, bin das auch heute noch. Allerdings ist mir natürlich auch nicht verborgen geblieben, dass ich heute in meiner Funktion als Behördenleiter durchaus eine andere Funktion habe, als ich die damals als Generalsekretär hatte. Wobei ich allerdings auch Wert darauf lege, und das wussten alle Beteiligten, die mich nach Thüringen geholt haben, dass es natürlich für denjenigen, der an der Spitze des Verfassungsschutzes steht, auch darum geht, ein Gesicht dieser Behörde in der Öffentlichkeit zu sein und mit der ewigen Geheimniskrämerei aufzuräumen. Mit anderen Worten, also den überwiegenden großen Teil der Aufgaben des Verfassungsschutzes, die nicht geheim sind, auch in die Öffentlichkeit zu transportieren, weil das ganz wichtig ist, um wieder Vertrauen, insbesondere nach den Skandalen, aufzubauen.
Also sich öffentlich zu äußern, das ist etwas, was für Sie als Verfassungsschutzpräsident überhaupt nicht tabu ist.
Es ist nicht tabu für mich, allerdings, wie Sie sicherlich schon gemerkt haben, versuche ich mich deutlich gewählter auszudrücken, als ich das vielleicht früher noch als Generalsekretär getan habe. Aber nichtsdestotrotz, ich nehme für mich schon das Recht in Anspruch, dass ich eben auch die Öffentlichkeit mit Informationen bzw. Inhalten aus dem Amt versorge, weil ich glaube, dass das eben im Sinne der gewünschten Transparenz eines Nachrichtendienstes auch ganz besonders wichtig ist. Es gibt Teile unserer Arbeit, die sind geheim, die bleiben geheim und daran werde auch ich nichts ändern. Aber es gibt eben einen überwiegenden Teil, der eben auch gerade in dem Dialog mit der Öffentlichkeit und den Zivilgesellschaften eine große Rolle spielt. Und da bin ich ja nun, glaube ich, durchaus erfahren genug, um die eine oder andere Untiefe nicht nur zu umschiffen, sondern manchmal auch zielgenau darauf zuzuhalten, weil ich glaube, dass bestimmte Dinge auch einfach mal klargestellt und aufgeräumt werden müssen in der Debatte.
HR Info, das Interview mit Stefan Kramer, seit gut einem Jahr Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen. Sie haben das Stichwort NSU schon angesprochen. Als die Terrorzelle, die rechtsextreme Terrorzelle namens Nationalsozialistischer Untergrund aufflog, die in ganz Deutschland 10 Menschen ermordet hatte, da stand schnell der Thüringer Verfassungsschutz im Zentrum der Kritik. Aus Thüringen hatte das Trio operiert. Es waren V-Leute im Umfeld des Trios im Einsatz gewesen, die dafür auch eine Menge Geld bekommen haben. Und die NSU-Terroristen waren auf dem Schirm des Verfassungsschutzes, ohne dass die Taten verhindert worden wären. Als sie dann aufflogen, wurden Akten geschreddert. Es wurde an der Aufklärung nicht gerade mitgearbeitet. Wo fangen Sie da an aufzuräumen?
Also ich glaube, das ist auch so eine Idee, mit der man, glaube ich, argumentativ ein Stück weit aufräumen muss. Meine Aufgabe als neuer Präsident und als Behördenleiter hier ist es nicht in erster Linie, NSU-Skandal aufzuarbeiten oder offene Fragen zu beantworten. Dafür sind in erster Linie die Untersuchungsausschüsse sowohl hier in Thüringen als auch im Bund zuständig und nicht zu vergessen natürlich der laufende Prozess in München. Ohne Frage, das ist meine Politik hier im Hause, werden wir von Seiten des Thüringer Amtes diese Bemühungen nach Kräften unterstützen. Anders als das vielleicht andere Ämter in der Vergangenheit sichtbar getan haben, aber dazu will ich mich gar nicht positionieren, ich habe hier genug zu tun. Man muss allerdings hinzufügen, dass das Thüringer Amt unmittelbar nach dem Auffliegen des Skandals, und zwar, wie ich finde, moralisch und politisch richtig, alle Informationen sofort an die Untersuchungsausschüsse geliefert hat. Für den Verbund, für die Arbeit als Verfassungsschutz eine Katastrophe, weil hier spielt natürlich auch Vertraulichkeit von geheimen Informationen eine Rolle. Den Spagat zu rechtfertigen war und ist sehr schwierig, aber es ist uns gelungen, Schäden so klein wie möglich zu halten für den Verfassungsschutzverbund und auch wieder verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Das Thüringer Amt ist jetzt seit einem knappen Jahr wieder sozusagen im Schoß der Familie angekommen, was insofern ganz wichtig ist, weil wir natürlich auch als Thüringer Amt von den Informationen im Verbund und umgekehrt großen Nutzen ziehen und partizipieren und ohne dies unsere Arbeit gar nicht machen könnten.
Wenn Sie von Skandalen sprechen, die es hier gegeben hat, dann denkt man ja an einen Ihrer Vorgänger, Helmut Röver, der einen sehr eigenwilligen Stil hatte, über den viel kolportiert worden ist, von Trunkenheit bei der Annahme seiner Ernennungsurkunde bis hin zu merkwürdigen Auftreten hier in den Hallen. Hinterlässt das nicht doch auch Spuren bei den Mitarbeitern, die ja zum größten Teil noch da sind, mit denen sie arbeiten müssen? Wie macht man da einen Neustart, auch mit den Ansprüchen, die sie selbst formulieren an die Arbeit?
Also ich denke zunächst einmal, ich will das jetzt gar nicht relativieren, die Geschichten über besagten Amtschefs sind, glaube ich, bekannt, auch hinreichend dokumentiert und auch publiziert worden. Ich frage mich an dieser Stelle immer nur, das ist ja alles keine geheime Kommandosache gewesen, sondern das haben andere Akteure, insbesondere auch die politisch Verantwortlichen hier in Thüringen, ja durchaus mitbekommen. Es ist aber, hat aber nicht zu Konsequenzen geführt. Also das ist auch eine weitere Frage, die, glaube ich, noch in der ganzen Thematik zu diskutieren sein wird. Ja, der Verfassungsschutz in Thüringen hat eine große, ich will es mal Mitschuld nennen an diesen ganzen Vorkommnissen, die damals passiert sind. Aber man darf dabei auch nicht außer Acht lassen, dass Polizei, Staatsanwaltschaft, also Justiz, aber auch die politisch Verantwortlichen ja nicht irgendwie auf dem fernen Galaxiestern gewesen sind, sondern in dem ganzen Geflecht zumindest anteilig mitgemacht haben. Und diese Verantwortung Verantwortlichkeiten werden, wenn es idealtypisch noch dazu kommen sollte, hoffentlich auch noch beleuchtet werden, weil in der Tat hat natürlich diese ganze Aufklärungsarbeit dazu geführt, dass es für das Amt, für den Verfassungsschutz zu erheblichen Veränderungen, neuen Kontrollmechanismen, Veränderungen auch in der Arbeit, in der Mentalität gekommen ist, zum Teil sehr einschneidend, die es uns in manchen Bereichen sogar fast unmöglich machen, unsere Arbeit als Nachrichtendienst zu tun. Also insofern, wir können dieses Schiff jetzt nicht ins Trockendock fahren und dann mal gucken, was wir restaurieren, abschneiden oder neu bauen, sondern wir haben ja währenddessen es mit akuten Bedrohungsszenarien zu tun. Der Rechtsextremismus, mittlerweile dieselben Akteure wie bei der NSU, zweite, dritte Generation, aktiv, sehr aktiv. Wir sind Spitzenreiter bei Rechtsrockkonzerten. Wir haben Ausländerextremismus, wir haben auch gewaltbereite Autonome, also den klassischen Linksextremismus. Wir haben Islamismus. Also insofern kann man nicht davon ausgehen, dass wir uns hier in aller Ruhe mit irgendeinem Reformprojekt beschäftigen können, sondern unser Hauptaugenmerk muss natürlich aufgrund unserer gesetzlichen Aufgabe darin bestehen, Extremisten aufzudecken, zu bewerten, wenn möglich den anderen Kollegen der Sicherheitsbehörden zuzuführen, um sie dann tatsächlich auch zu bekämpfen.
Die politischen Rahmenbedingungen in Thüringen sind ja jetzt die einer rot-rot-grünen Koalition, geführt von einem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Als Folge aus dem NSU-Komplex hat man das Amt für Verfassungsschutz hier zu einer Abteilung des Innenministeriums herabgestuft, hat Ihnen, Sie haben es schon erwähnt, Kontrollgremien an die Hand gegeben. Gibt es denn jetzt Erfolge bei den vielen Aufgaben, die Sie aufgezählt haben, wo Sie sagen, Sie können heute guten Gewissens sagen, es lohnt sich, dieses Amt zu haben, man sollte es nicht abschaffen?
Also zunächst einmal, Sie haben gerade gesagt, wir wären herabgestuft worden, weil wir jetzt in der Abteilung des Innenministeriums sind. Das kann man aus einer anderen Perspektive auch als eine Heraufstufung sehen, weil wir jetzt näher an den politisch Verantwortlichen dran sind. Ob das für die immer so gut ist, ist eine andere Frage, weil natürlich die Arbeit eines Nachrichtendienstes nicht immer nur angenehm ist, sondern man bewegt sich natürlich auch in den Abgründen einer Gesellschaft. Ich weiß, in der heutigen Welt gilt ja das Motto, tue Gutes und sprich darüber. Das gilt für uns als Verfassungsschützer natürlich auch, weil, wie alle anderen Behörden auch, wir schon natürlich der Frage unterliegen, was tragt ihr denn tatsächlich zur Sicherheit bei? Auf der anderen Seite ist es für uns aber relativ schwierig, über solche Erfolge dann auch offen zu reden, weil das natürlich dann auch immer bedingt, offen zu legen, wie wir arbeiten und wie wir an manche Dinge herangekommen sind. Ich habe mich bemüht, hier deutlich zu machen, dass wir insbesondere im Bereich des Islamismus in der Polizei oftmals schon Informationen so vorbereitet übergeben konnten, dass sie dann tatsächlich auch tätig werden konnten, sodass selbst in Thüringen, ich sage jetzt mal nicht unmittelbar bevorstehende Anschläge, aber doch zumindest in der Perspektive wahrscheinliche Anschläge verhindert werden konnten, dass Islamisten zum Teil ausgewiesen werden konnten, dass Islamisten an der Wiedereinreise gehindert werden konnten, dass wir in der Lage waren, mit unserer Arbeit vor Ort in Zusammenarbeit mit anderen Landesämtern, die konkret von Anschlägen betroffen gewesen sind, Aufklärungsarbeit zu leisten über Netzwerke, die sich bis nach Thüringen und darüber hinaus erstreckt haben. Also ich glaube schon, wir brauchen uns mit unserer Bilanz nicht zu verstecken. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir das auch noch weiter nach in die Öffentlichkeit tragen können, denn die muss Vertrauen zu uns haben. Ohne dieses Vertrauen wäre die Arbeit unmöglich.
Ich würde gerne auf das Stichwort NSU einmal noch kurz zurückkommen. Wenn Sie sagen, aufklären müssen jetzt andere, der Prozess in München, die Untersuchungsausschüsse, können Sie denn ausschließen, dass in Ihrem Amt in den Aktenschränken oder auch in den Köpfen der Mitarbeiter nicht doch noch Informationen schlummern, die zur Aufklärung beitragen könnten?
Das ist vielleicht gerade die Besonderheit in Thüringen. Es ist ja kein Geheimnis, dass es noch erheblichen Diskussions- und Nachfrage- und Beantwortungsbedarf im Bundesamt, aber auch in den anderen Landesämtern gibt über bestimmte Zusammenhänge, die mit der NSU eine Rolle spielen. Aber wir haben in Thüringen nun nochmal zum Ärger einiger, aber wie ich finde, moralisch und politisch richtig, sämtliche Unterlagen, die wir hatten, digitalisiert und in einem Paket übergeben. Insofern haben wir uns quasi blank gemacht und haben alles auf den Tisch gelegt. Natürlich kann ich den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus nur vor den Kopf gucken und ich gehe davon aus, dass wir im Hause hier nichts mehr haben. Aber ich habe jetzt auch nicht jeden Quadratzentimeter der Behörde durchsucht wie ein Schnüffelhund. Wenn sich jetzt in den Untersuchungsausschüssen noch Fragen ergeben, ist es natürlich selbstverständlich, und damit sind wir leider auch personell sehr belastet, dass wir nach wie vor immer noch Recherchen machen, nach wie vor immer noch Material zum Teil wieder aufbereiten, was wir schon mal geliefert haben, wieder vorlegen. Aber wie gesagt, ich kann es nach menschlichem Ermessen natürlich nicht mit Absolutheit ausschließen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier im Hause nichts mehr haben.
Das Interview in HR Info mit Stefan Kramer, seit gut einem Jahr Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen. Sie waren vorher bis zum Jahr 2014 viele Jahre lang für den Zentralrat der Juden in Deutschland tätig, als persönlicher Referent des Vorsitzenden Ignaz Bubis und dann als Generalsekretär. Und Sie sind in dieser Zeit auch selbst zum Judentum übergetreten. Was hat sich dadurch in Ihrem Leben verändert?
Der Übertritt zum Judentum war ein Entschluss, der lange gereift war, bevor ich zum Zentralrat gekommen bin. Insofern hatte das eine mit dem anderen nichts zu tun. Wobei ich allerdings sagen muss, Ignaz Bubis seligen Angedenkens, mit dem ich eine sehr kurze, aber sehr intensive persönliche Beziehung auch verbunden hat, hat mich eigentlich ermuntert, auf diesem Weg weiterzugehen. Aber ich weiß, es kam oft die mögliche Spekulation, ich sei zum Judentum übergetreten, um jetzt Karriere beim Zentralrat zu machen. Das ist Blödsinn, weil Ignaz Bubis wusste damals, wer ich bin, wo ich herkomme, was mich umtreibt. Das war ihm auch besonders wichtig, weil es natürlich eine sehr vertrauensvolle Position auch in seinem Mitarbeiterstab war. Also insofern ist das ein Thema, glaube ich, was ein sehr persönliches ist. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich schon als Jugendlicher an Gott geglaubt habe, allerdings meinen Weg in eine Religion noch weiter gesucht habe und auf dieser Suche sowohl bei den christlichen Kirchen angeklopft habe, als auch bei der jüdischen Religionsgemeinschaft und dort dann ganz rational, aber auch emotional Antworten auf meine Fragen gefunden habe und mich dann dazu entschlossen habe, zum Judentum zu konvertieren, was in Deutschland nicht so ganz einfach ist, weil, wie man sich vorstellen kann, Konvertierungen in Deutschland auch heute noch immer so ein bisschen unter der Überschrift stehen, wer weiß, aus welchen Motiven derjenige oder diejenige, der nun übertritt. Aber ich habe immer gesagt, das ist meine persönliche Sache, die ich für mein Seelenheil, wenn Sie so wollen, machen will. Und ich habe es bis heute nicht bereut, aber es war keinesfalls karrierestiftend.
Aber Sie haben es ja schon angedeutet, in Deutschland ist der Übertritt zum Judentum sicher etwas ganz Spezielles, weil man ja einer Gemeinschaft dann auch angehört, die ja nicht nur eine religiöse ist, sondern auch eine Gemeinschaft, die die Erfahrung des Holocaust in diesem Land mit sich trägt, in der Überlebende des Holocaust zur Gemeinschaft gehören. Was bedeutet das für Sie?
Das war für mich ein nicht unerhebliches Erfahrungspotenzial, weil, bevor ich beim Zentralrat der Juden gearbeitet habe, habe ich fünf Jahre gearbeitet für die Conference on Jewish Material Claims in Germany, also eine amerikanisch-jüdische Organisation, die sich um Entschädigung und Restitution gekümmert hat und auch noch heute kümmert. Ich bin für die Organisation selbst in Osteuropa unterwegs gewesen, habe Entschädigungsfonds und Büros mit aufgebaut, war also sehr nah dran, auch an den Schicksalen der Überlebenden in den unterschiedlichen Varianten. Und das Interessante war, dass aufgrund meines Nachnamens Kramer, der im Amerikanischen durchaus ein eigentlich jüdischer Nachname ist, wenn man von sowas überhaupt sprechen kann, ich von den meisten eigentlich immer als selbstverständlich Jude angesehen worden bin. Und die dann einige Male doch sehr überrascht waren, als ich dann sagte, ich bin eigentlich keiner, ich gehöre keiner Religion an, ich bin auch nie getauft worden, insofern bin ich auch nicht wirklich übergetreten, sondern habe vielleicht etwas spätzündend dann erst meinen Weg in die Religionsgemeinschaft gefunden, aber nicht aus einer anderen. Was natürlich auch eine große Verantwortung ist, weil in der Tat, Sie haben das angesprochen, das ist nicht nur der Eintritt in eine Religionsgemeinschaft, sondern wenn Sie so wollen, auch in eine Schicksalsgemeinschaft, womit ich hier in überhaupt keiner Weise mir irgendwas anmaßen will, für meine Person in Anspruch zu nehmen, was mir nicht zusteht. Ich habe glücklich den Holocaust nicht erlebt, habe allerdings, wie gesagt, sehr viel Erfahrungen auch in der Zusammenarbeit mit Holocaust-Überlebenden, mit Shoah-Überlebenden erlebt und das hat mich natürlich auch geprägt. Ich meine, sowas geht nicht spurlos an einem vorüber, aber das war nochmal nicht die originäre Triebfeder, die mich jetzt dazu gebracht hat, Jude zu werden, weil in der Tat eines dieser Vorurteile, was manchmal vorherrscht, ist eben, wenn in Deutschland jemand Jude werden will, dann wahrscheinlich, weil sein Großvater Nazi war oder weil er ein schlechtes Gewissen hat. Das hat für mich nun überhaupt keine Rolle gespielt, sondern für mich war das eine ganz persönliche und rationale, emotionale Entscheidung für mich.
Sie machen persönlich aber auch Erfahrungen mit antisemitischen Anfeindungen, wenn Sie den Antisemitismus der Rechtsextremen in diesem Land und den möglicherweise neu aufkommenden Antisemitismus von Einwanderern mit einem islamistischen Hintergrund betrachten. Was erscheint Ihnen da persönlich bedrohlicher?
Also die Erfahrung des Antisemitismus mache ich natürlich jetzt nicht erst, seitdem ich im Amt des Verfassungsschutzpräsidenten hier in Thüringen unterwegs bin, sondern die habe ich vorher noch viel deutlicher erfahren, als ich angefangen habe bei Ignaz Bubis seligen Angedenkens. Ich kann mich noch an viele Sonntagnachmittage erinnern, wo wir gemeinsam da saßen und er Antwortbriefe diktierte beziehungsweise mir Argumente in die Feder diktierte, wie wir auf antisemitische Briefe und Anfeindungen reagierten. Und ich habe ihn manches Mal gefragt, Herr Bubis, warum tun Sie sich das eigentlich an? Warum antworten wir diesen Idioten. Und er sagte dann immer nur so ganz trocken, ich will nicht, dass die das letzte Wort haben. Und im Übrigen ärgert es sie mehr, wenn ich auch noch darauf antworte in der richtigen Form. Und das war für mich ein Stück weit auch ein Lehrstück, weil ich mir seitdem angewöhnt habe, jetzt nicht auf alles zu antworten, aber auch auf solche abstrusen Anwürfe und Angriffe zu antworten. Denn in der Tat glaube ich, dass er recht hat, die dürfen nicht das letzte Wort haben. Ich glaube, es kann uns schon gelingen, auch als Juden und Jüdinnen selbstbewusst aufzutreten und eben nicht in die Opferrolle zu gelangen, sondern offen und progressiv und offensiv damit umzugehen. Auf die Frage, die Sie gestellt haben, wo ich ein größeres Gefahrenpotenzial sehe, muss ich Ihnen ganz ehrlich antworten. Natürlich ist der islamistische Antisemitismus gefährlich, insbesondere weil wir es hier mit offenem Terrorismus zu tun haben. Aber wenn ich mir ganz besonders auch hier in Thüringen die rechtsextreme gewachsene Szene über Generationen anschaue, die hier im Alltagsleben eine ganz andere Rolle spielt, eine viel größere Rolle spielt als der islamistische Terrorismus, dann muss ich Ihnen aus der Thüringer Perspektive ganz klar sagen, ist mir der rechtsextreme Antisemitismus momentan scheint mir zumindest wesentlich gefährlicher und ein akuteres Problem zu sein als der islamistische. Die meisten der uns bekannten Rechtsextremisten machen aus ihrem Antisemitismus auch überhaupt keinen Hehl. Und ich musste auch als Verfassungsschutzpräsident quasi, wenn Sie so wollen, gleich die doppelte Packung abkriegen. Einerseits Verfassungsschutzmann, andererseits Jude. Das ist sozusagen eine ganz unheilvolle Kombination. Aber Sie sehen, ich bin noch da und ich habe auch nicht die Absicht, in Kürze zu gehen.
Stefan Kramer, Präsident des Amtes für Verfassungsschutz in Thüringen, in HR Info das Interview. Wenn Sie diese rechtsextreme und rechtspopulistische Szene bis hin zu politischen Parteien wie der AfD, die entstanden sind, beobachten, ab welchem Punkt würden Sie sagen, ist das ein Thema für den Verfassungsschutz? Sind das die quasi rechtsterroristischen Gruppierungen, die sich bilden? Oder ist das auch schon eine Partei, die rechtspopulistisch argumentiert wie die AfD? Wird die von Ihnen auch beobachtet?
Also um es klar vorweg zu beantworten, wir beobachten die AfD derzeit nicht. Sie ist eine gewählte demokratische Partei, die insbesondere, weil sie eine gewählte Partei ist, nach Artikel 21 des Grundgesetzes einen besonderen Schutz auch noch unterliegt als Partei. Nichtsdestotrotz schauen wir uns natürlich auf den öffentlich zugänglichen Quellen, also nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln, schon sehr genau an, was innerhalb dieser rechtspopulistischen Partei für Argumente, für rassistische, populistische Argumente ausgetauscht werden. Und wir stellen natürlich fest, dass sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder die Thematik hochgeschaukelt hat. Allerdings sind wir bisher nicht zu dem Ergebnis gelangt, dass es sich hier um die große Mehrheit der Mitglieder der AfD oder zumindest auch der Führung, insbesondere auch hier in Thüringen, handelt, die hier die freiheitlich-demokratische Grundordnung und das Fundament unserer Gesellschaft in Frage stellen und durch Aktionen eben versuchen auch zu bekämpfen. Jetzt mag man uns natürlich unterstellen, dass wir offensichtlich die hinter den Kulissen sich abspielende Agenda nicht sehen wollen. Doch, die sehen wir sehr genau. Aber wir haben eben insbesondere, was die gesetzlichen Anforderungen angeht, schon einen engen Maßnahmenkatalog. Wir sind keine Meinungspolizei, die unliebsame politische Konkurrenten ausschalten sollte oder könnte, sondern wir müssen uns hier ganz klar an Maßstäbe halten, wo es wirklich an die Substanz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung geht.
Was wäre da für Sie das Kriterium, wo Sie sagen, da müssen wir jetzt als Verfassungsschutz ran und
Der Klassiker wäre es, wie wir es zum Beispiel bei der NPD oder bei der Partei Die Rechte oder bei den Identitären, bei anderen Gruppierungen haben, die auch im Übrigen alle Beobachtungsobjekte des Verfassungsschutzes sind, wenn die AfD zum Beispiel in ihrem Parteiprogramm und damit für die Mehrheit der Mitglieder und der Akteure verbindlich erklären würde, dass sie das Parteiensystem, dass sie das demokratische System der Bundesrepublik Deutschland, dass sie die verfassungsgemäßen Organe der Bundesrepublik Deutschland abschaffen würde. Aber nun weiß ich natürlich auch, wie wir alle, dass sie klug genug sind, das so nicht zu formulieren, sondern dass sie das möglicherweise vielleicht sogar Einzelne an der einen oder anderen Stelle argumentativ in die Diskussion einbringen. Das fällt bei uns schon durchaus auf. Für uns ist der Maßstab dann der, ist es der Mehrheit der Partei zuzurechnen oder sind das nur Einzelmeinungen? Das klingt alles jetzt wahnsinnig intellektuell und künstlich und mancher, sagen wir, sensible Bürger und Bürgerinnen, und das geht uns ja nicht anders, auch hier im Amt, schwillt dann manchmal schon der Kamm und wir denken, jetzt müsste aber doch eigentlich die Schwelle erreicht sein, aber wir müssen hier ganz besonders sorgfältig sein, insbesondere nach dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts im NPD-Verbotsverfahren. Wir können es uns nicht leisten, mit einer möglichen Entscheidung zu einem Beobachtungsobjekt hin später vor einem Verwaltungsgericht durchzufallen, weil dann die Justiz uns vorhält, wir hätten leichtfertig jetzt irgendjemand hier an den Pranger gestellt. Wir erstellen, wenn Sie so wollen, Lagebilder. Wir müssen Gefährdungen beurteilen und Empfehlungen auch der Politik, aber auch natürlich der Öffentlichkeit geben, wo wir Gefahren sehen. sehen, dass es bei der AfD und ihrem rechtspopulistischen Auftreten in der Tat eine Gefahr gibt. Ich glaube, das hat jeder mittlerweile verstanden. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und das wiederum ist nicht eine Frage, die der Verfassungsschutz beantworten muss. Die muss ich als Bürger dieses Landes beantworten. Und deswegen sage ich auch immer, der beste Verfassungsschutz, ohne mich jetzt selber als Verfassungsschutzchef arbeitslos machen zu wollen, der beste Verfassungsschutz sind mündige und wehrhafte Bürger.
Stefan Kramer, Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war HR Info, das Interview. Den Podcast zur Sendung finden Sie zum Nachhören und Abonnieren im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.